Bevor du jetzt hier weiterhörst, ein kurzer Hinweis. In diesem Podcast wird es viel um das Thema Tod und Sterben gehen. Für einige Personen kann das belastend oder traumatisierend sein. Wir haben dir in den Shownotes Hilfsangebote verlinkt, falls du dich mit jemandem darüber unterhalten möchtest. Stell dir vor, du kommst gerade auf eine Hausparty. Nachdem du deinen imaginären Gastgeber begrüßt hast und so ein Hallo in das Wohnzimmer gerufen hast, gehst du zur Küche. Da grüßt du auch in die Runde, verschaffst dir einen kurzen Überblick, was es vielleicht sonst Snacks gibt. Du greifst die Kühlschranktür und holst dein Getränk raus. An der Küchenzeile gegenüber von dir lehnt eine Frau. Sie ist Mitte 40, hat kurzes braunes Haar, Brille und legere Kleidung. In der Hand hält sie vielleicht ein Glas Aperol. Du stellst dich hier vor und fragst, und was machst du so beruflich?
Ich bin Kinderärztin.
Und wo arbeitest du denn? Hast du eine Praxis?
Nee, hier an der Klinik. Ja, an der Uniklinik.
Okay, und in welchem Bereich dann?
Ich arbeite mit Sterbenden, also ich kümmere mich um sterbende Kinder. Also tatsächlich ist es so, dass das ja ein totaler Partykiller ist, zu sagen, man arbeitet im Kinderpalliativteam. Also das vermeide ich auch. Also ich meine, Kinder und Tod, das widerspricht sich so dermaßen und es ist so ein Tabu. Und dann ist es so, ich meine, viele Menschen haben eigene Kinder. Das ist sofort dieses Entsetzen, das könnte auch mir passieren, das könnte meinen Kindern passieren. Dieses, also wir leben ja in der Regel damit, dass wir diese Endlichkeit auch für uns selbst oder für unsere eigenen Kinder verdrängen. Und dann geht erstmal gar nicht viel anderes danach. Ja? Und dann, das zieht dem Gegenüber ziemlich den Stecker.
Das ist Miriam van Buren, Oberärztin an der Uniklinik Freiburg. Sie ist die ärztliche Leitung des Teams, das zu Kindern mit einer unheilbaren und lebensverkürzenden Krankheit nach Hause fährt. Ein Team, das die Kinder medizinisch versorgt und ihnen ein gutes Leben ermöglichen möchte, aber auch den Familien bei vielen anderen Dingen hilft. Auf Partys vermeidet es die Ärztin, von ihrer Arbeit zu sprechen. Tja, und der andere Partygast, der sich gerade was aus dem Kühlschrank genommen hat, das könnte in dem Fall ich sein. Und mein Name ist Lukas Fleischmann. Ich bin Journalist und Host dieses Podcasts. Über mehrere Tage begleite ich das Kinderpalliativteam in Freiburg, weil ich der Meinung bin, dass wir in unserer Gesellschaft einfach mehr über den Tod, aber auch mehr über Palliativmedizin reden sollten, auch auf Partys. Ja, ich weiß, der Umgang mit dem Tod, der fällt mir, der fällt vielen von euch, der fällt uns als Gesellschaft einfach nicht leicht. Im Gegenteil, es ist ziemlich schwer, frei darüber zu reden. Tod und Sterben, das ist ein Downer-Thema. Gerade dann, wenn es um Kinder geht. Etwas, das die Stimmung drückt, einen runterzieht, wie eine unsichtbare Kraft. Was sagt das eigentlich über uns aus, dass wir dem Tod so eine Macht geben und ihm aus dem Weg gehen? Und wenn ja, wie muss es Menschen gehen, die tagtäglich damit konfrontiert sind? In der ersten Folge habe ich von meinem Ankommen in der Uniklinik erzählt. Ich habe mich den MitarbeiterInnen des Kinderpalliativteams vorgestellt und war bei einem Meeting dabei, das alle 2 Wochen stattfindet. Ich hatte da noch keine Gelegenheit, mit den Familien zu sprechen. In der 2. Folge war ich dann bereits on the road, hatte meine ersten Auswärtstermine mit der Sozialpädagogin Rita Amts und mit dem Ärztin-Pflegerin-Duo Daniela Mantai und Fee Ritter-Kern. Und heute? Heute begleite ich Miriam van Buren bei ihrer Arbeit und werde meine Meinung hinterfragen, was eine begrenzte Lebenserwartung eigentlich wirklich aussagt. Das ist Jenseits der Schwerkraft. Unterwegs mit dem Kinderpalliativteam. Folge 3. Nicht aufgeben. Oder das Wunder von Jana.
Lass uns doch Folgendes machen. Wir gehen einmal rein, gucken wir mal, wie deren Stimmung so ist, ob sie denn hier Hause oder nicht Hause.
Ich befinde mich in den Räumen der Kinderklinik in Freiburg. Miriam van Buren und ich gehen durch den Gang. Vor einer weißen Tür zu unserer linken Seite machen wir kurz Halt. Das ist eine Tür, die genauso aussieht wie jede andere Tür auf der Station. Ich trage Kopfhörer und halte mein Aufnahmegerät in der rechten Hand. Miriam van Buren drückt die Türklinke nach unten und uns offenbart sich ein Raum mit 2 Betten. Das Bett auf der Fensterseite ist derzeit nicht belegt. Auf dem vorderen Bett liegt in den Armen seiner Tante ein kleiner Junge, Linus. Seine Mama sitzt gegenüber vom Bett. Es liegen Kinderbücher und Malsachen im Raum verteilt. Überall beim Bett befinden sich Gerätschaften. Es piept und surrt. Trotzdem scheint die Sonne in den Raum und gibt dem Ganzen eine relativ entspannte Atmosphäre. Seit 2 Monaten liegt der einjährige Linus auf der Station, aufgrund eines großen Tumors in seinem Bauch. Das Personal kümmert sich um den Jungen. Den Tumor, den kriegen sie aber nicht mehr weg. Es wird immer klarer, Linus wird an diesem Tumor sterben. Wenn es nach Miriam van Buren ginge, dann soll Linus jetzt wieder nach Hause, um die Zeit, die ihm noch bleibt, mit seinen Eltern und seinem großen Bruder zu Hause zu verbringen. Miriam van Buren spricht Linus Mutter Vertrauen zu. Sie solle regelmäßig Fieber messen und gegebenenfalls fiebersenkende Medikamente geben. Und ganz ehrlich, recht viel würden die KollegInnen des Krankenhauses auch nicht tun. Die KollegInnen seien jederzeit erreichbar, 24 Stunden, jeden Tag.
Wenn irgendwas ist, dann rufen Sie auch an, wenn Sie 5 Minuten aus der Haustür sind, ja, und sagen, können Sie vielleicht heute Abend kommen und einfach mit uns zusammen sortieren? Das können wir auch machen. Ne? Und wenn Sie aber sagen, nee, wir kommen nach Hause und das ist erstmal hier Familie und Ruhe angesagt, ja, dann kommen wir gerne morgen.
Schließlich sind beide Elternteile überzeugt. Linus wird von dem medizinischen Personal nochmal sicherheitshalber durchgecheckt, bevor es für die Familie zurück nach Hause geht.
Dann würden wir planmäßig morgen Nachmittag einmal kommen und uns aber vorher einmal melden, um zu sagen, wann etwa.
Okay.
Ja? Mhm. Okay. Gut. Haben Sie noch Fragen? Mhm. Gut. Dann fangen Sie mal alle zusammen zu sagen.
Stoffwechselstörungen, Gendefekte, Herzfehler, Krebs, Nervenerkrankungen. Die PatientInnen, die Kinderpalliativmedizin in Anspruch nehmen, eint, dass sie eine Krankheit haben, die nicht heilbar ist. Das bedeutet aber nicht, dass sich ihr Zustand unaufhörlich verschlechtert. Und es bedeutet nicht einmal, dass alle in jungen Jahren sterben müssen. Egal, was die Medizin sagt und egal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist.
Diesmal Dudenhofen läuft auch nicht so gut.
Nee,
schade. Ah ja, da wollte ich die Anekdote erzählen. Jana findet es toll, weil diese Krabbe läuft bei ihrem Laufstall. Dann haben wir sie mal auf den Boden gelassen und kam unser Hund und die Krabbe ist gelaufen. Und unser Hund Schwanz zwischen die Beine hinten und ab durch die Mitte. Kurz bevor sie an die Wand kommt, die Krabbe, ist Sensor drin, dass es dann wieder in die andere Richtung läuft. Das heißt, unser Hund konnte hier sich nicht mehr bewegen, weil überall diese Krabbe läuft. Und Jana, die absolut cool fand, weil die halt so Geräusche macht und weil unser Hund Schiss hatte.
Ich bin gerade in Murg, rund 1,5 Stunden südlich von Freiburg. Das Rheinufer trennt uns von der Schweiz. Wir stehen zu viert um ein Plastikspielzeug herum, besagte Krabbe. Orange, kürbisgroß und mit ein paar tollpatschigen Plastikbeinchen dran. Mit wir, damit meine ich Miriam van Buren, ich und Ines Bauernfeind. Und die eigentliche Patientin Jana, die uns ganz neugierig beobachtet. Dass Jana bei uns ist, grenzt eigentlich an ein Wunder. Denn die fast 11-Jährige ist mit Trisomie 18 auf die Welt gekommen. Das heißt, dass etwas mit ihren Chromosomen nicht stimmt. In der Regel befinden sich in jeder menschlichen Zelle 46 Chromosomen, die bei gesunden Menschen doppelt vorkommen. Nicht so bei Jana. Da kommt das 18. Chromosom, daher der Name Trisomie 18, anstatt 2-mal 3-mal vor. Und das hat schwerwiegende Folgen. Viele Babys sterben im Mutterleib, nur sehr wenige Kinder erleben überhaupt ihren ersten Geburtstag. Das zusätzliche Chromosom bewirkt, dass es zu körperlichen Fehlbildungen und Einschränkungen kommt, dass innere Organe geschädigt sind. Und alle Trisomie 18 Kinder haben eine geistige Behinderung. Jana kann weder sprechen, noch selbstständig essen oder trinken und sie ist auf den Rollstuhl angewiesen. Ines Bauernfeind ist die Pflegemutter von Jana. Fast während der ganzen Zeit streichelt sie Janas Arm. Diese ungeheure Nähe zwischen beiden, das spüre ich deutlich. Fast ihr ganzes Leben ist Jana schon bei Ines Bauernfeind. Die gelernte Kinderkrankenschwester hat früher in einem Kinderheim bei Murg gearbeitet. Eines Tages war ihr auf der Intensivstation der Kinderklinik in Lörrach ein frisch geborenes Mädchen aufgefallen. Jana, ein Zwillingskind. Ihr Bruder kam damals gesund auf die Welt. Sie dagegen mit Trisomie 18. Weil sich die Eltern nicht in der Lage gesehen haben, ein Kind mit einer so schwerwiegenden Behinderung zu versorgen, hat die Klinik fürs Erste die Versorgung übernommen. Nachdem Jana aber nicht gestorben ist, sondern weiterlebte, war es nach 6 Monaten an der Zeit, eine andere Lösung für sie zu finden. Jana wurde aus dem Krankenhaus entlassen und in ein Kinderheim gegeben. Und so kam Jana in das Pflegeheim von Ines Bauernfeind. Bis sie 5 Jahre alt war, hat sie dort gewohnt. Danach hat Ines Bauernfeind die Pflegemutterschaft für Jana übernommen, in Absprache mit den leiblichen Eltern. Seitdem wohnt sie bei Ines Bauernfeind zu Hause. Die leiblichen Eltern besuchen Jana in unregelmäßigen Abständen. Die Pflegemutter tut ihr Bestes, um sich um Jana zu kümmern. Eine enorme Umstellung.
Es ist halt so, du musst mehr planen. Das heißt, wenn ich was machen möchte, was mir wichtig ist, musst du planen, dass für Jana jemand da ist. Wenn ich weiß, ich muss auf eine Hochzeit, dann weiß ich einfach schon vorher, ich brauche die und die Leute, die an diesem Tag hier bei uns im Haus sind und Jana versorgen, dass ich auch wirklich, wenn ich dann weggehe, mit einem guten Gefühl hingehe. Natürlich kann es auch sein, wenn ich was ausmache und Jana ist krank, okay, dann gehe ich halt nicht, aber das können meine Freunde, können das ab. Das ist halt einfach so, manchmal geht's und manchmal geht's nicht.
Lange Zeit bewältigt Ines Bauernfeind die Aufgaben allein. Erst 2 Jahre später lernt sie Miriam van Buren kennen, durch einen Zufall. Das war im Sommer 2019. Damals hatte Jana Synkopen, also Bewusstseinsverluste.
Diana hat einfach von jetzt auf sofort, war sie sozusagen nicht mehr richtig ansprechbar, war nicht mehr richtig wach. Und zu dem Zeitpunkt war irgendwie nicht klar, und tatsächlich ist das, was das gehört zu Jana irgendwie dazu, dass nicht klar war, ist das eher ein Ausdruck vom Krampfanfall oder ist es eher ein Ausdruck davon, dass der Blutdruck wegsackt und sie deswegen einfach das Hirn nicht mehr ausreichend durchblutet ist und damit dann das Bewusstsein verliert.
Janas Kardiologe war zu diesem Zeitpunkt im Sabbatjahr. Mit dem Ersatzkardiologen kam sie nicht zurecht. Dieser dachte aber, dass Miriam van Buren Erfahrung mit Patientinnen wie Jana hat. Eine Woche nach dem Kardiologentermin besucht Miriam van Buren im Team mit einer Pflegerin Ines Bauernfeind und Jana zu Hause. Sie sprechen dann darüber, unter welchen Symptomen Jana leidet, was Ines Bauernfeind Sorgen bereitet und wie dabei das Kinderpalliativteam helfen könnte. Damit Jana in die Palliativversorgung aufgenommen wird, muss sie bestimmte Kriterien erfüllen. Es muss eine lebensbegrenzende Erkrankung vorhanden sein und die Symptome müssen so komplex sein, dass es SpezialistInnen dafür braucht, um sie zu behandeln. In Janas Fall und auch in anderen Fällen besucht das Kinderpalliativteam potenzielle PatientInnen, damit sie für die Krankenkasse eine Einschätzung abgeben können, ob alle Voraussetzungen für die ambulante Palliativversorgung gegeben sind.
Die Kinder, die wir betreuen, haben alle ganz viele Themen und ganz viele Symptome und ganz viele Probleme. Und wir sortieren dann, wir gucken, dass wir das ein oder andere Symptom vielleicht bessern oder das ein oder andere Problem besser kontrollieren oder beherrschen. Oder wir bauen auch ein Netz auf und gucken, was kann vor Ort denn vielleicht doch noch geleistet werden ohne uns und bauen so ein Unterstützungsnetz auf, was dann auch funktioniert, wenn wir wieder rausgegangen sind.
Der Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung von Kindern wird immer nur 1 Quartal lang genehmigt. Ist eine längere Versorgung gerechtfertigt, dann braucht es alle 3 Monate einen neuen Antrag. Jana wurde anfangs für 1/2 Jahr in die Palliativversorgung aufgenommen. Miriam und ihr Team werden feste Ansprechpartner, besuchen Jana regelmäßig zu Hause. Im Vergleich zum Kliniksetting eine echte Umstellung für die Medizinerin.
Wir sind es normalerweise gewohnt, in der Klinik Medizin zu machen. Klinik ist dafür ausgerichtet, dass es irgendwie Patienten gibt, die liegen im Bett. Und dann kommt man hin und dann hört man die ab und dann hat man dafür Platz oder dann gibt's ein Untersuchungszimmer und alles ist für diese medizinische Versorgung ausgerichtet. Und dann fahren wir nach Hause und kommen in ein Umfeld, was unfassbar variabel ist und was für die Familie richtig ist, aber eben für deren Leben ausgerichtet ist und nicht für unsere medizinische Versorgung. Und dann werden mal Infusionsflaschen irgendwie an einem Kleiderhaken an die Gardinenstange aufgehängt oder man quetscht sich irgendwo durch, um dann vielleicht doch noch irgendwie so ein Stethoskop irgendwo auf dem Kind platzieren zu können. Der Hund wird weggesperrt in die Küche, damit er irgendwie niemanden stört. Und das sind immer sehr individuelle Situationen, wenn wir in diese Familien kommen.
Vor Ort kümmert sich das Team in enger Absprache mit der Kinderärztin um die richtige Medikation von Jana. Weil Jana sich nicht selbst zu ihrem Zustand äußern kann, braucht es viel Zeit, um das Mädchen lesen zu lernen. Gleichzeitig überprüft Miriam Puls, Blutdruck und andere Körperfunktionen. In dieser Zeit lernt Miriam van Buren das Mädchen näher kennen.
Die Szenen, die ich besonders liebe, ist, wenn sie in ihrem großen, ich sage im Gitterbett, Laufstall liegt, der voll gehängt ist mit allen möglichen Spielsachen, die rasseln und klickern und klingeln und scheppern und sich dann von einer Seite zur anderen dreht, um irgendwie Musik zu machen und damit auch jedes Gespräch im Prinzip zu boykottieren. Und sie ist offensichtlich eine Kämpfernatur. Also Diana gibt nicht auf. Das ist sehr spürbar. Und es ist einfach ja wunderschön zu sehen, wie einfach ihre Lebensqualität, glaube ich, bedeutet, einfach hier zu sein, bei ihrer Familie zu sein. Und jetzt kann man das hier im Podcast nicht sehen, aber wie sie einfach beide Hände irgendwie auf dem Arm ihrer Pflegemutter hat und einfach sich die Sicherheit holt, das ist, so sind die beiden.
Janas Zustand verbessert sich darauf. Weniger Synkopen, kaum Anfälle. Miriam van Buren schlägt sogar eine Pause der Versorgung vor.
Ja, also da fühlen wir uns auch verpflichtet dem Gemeinwesen gegenüber. Also das ist die SAPV, so heißt das ja, diese Kinderpalliativversorgung, diese häusliche, die wird krankenkassenfinanziert. Und damit zahlen wir alle dafür, dass so schwer kranke Kinder zu Hause durch uns gut und sicher betreut werden können und sein können zu Hause. Diese Solidargemeinschaft wollen wir natürlich nicht überreizen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber zwischen 70 und 100 Kinder und ihre Familien, die hatten wir mal in der Betreuung, die leben weiterhin. Und wenn wir uns vorstellen würden, wir würden die alle mitziehen, das ist einfach auch medizinisch nicht gerechtfertigt. So belastend die Situation für die Familien ist, das ist tatsächlich auch ein Abwägen von Ressourcen.
Für Ines Bauernfeind ist das ein Riesenschock im ersten Moment.
Also, wo sie mir das gesagt haben, habe ich erst gedacht, oh nein, wieso denn?
Eigentlich ist es ja was Gutes, wenn es dem eigenen Kind so gut geht, dass es aus Sicht des Palliativteams keine Unterstützung mehr braucht. Aber das Team bedeutet für viele Familien auch Sicherheit. Eltern können an jedem Tag, zu jeder Uhrzeit anrufen, ja, und die wissen, es ist jemand da für sie. Sie bekommen regelmäßig Besuch, ihre Kinder werden professionell versorgt. Bei allen Entscheidungen, die Miriam van Buren trifft, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Und das ist etwas, das das Team über Jahre gelernt hat.
Es gibt so viel unterschiedliche Wege, wie es Familien gibt und wie es Kinder gibt. Und wir sind nur die Begleiter. Wir müssen gucken, wo steht die Familie, wo steht das Kind und wie können die diesen Weg, den die gehen müssen, der so hart ist, wie können die den am besten gehen und wie kann ich für diese Familie, für diese Kinder denen das anbieten, was sie brauchen, um diesen Weg möglichst gut gehen zu können. Und das ist nicht unbedingt immer der Weg, der mir als erstes einfällt.
Miriam van Buren erzählt mir von einem schwerstbehinderten Mädchen und ihrer Familie, die die Oberärztin kennengelernt hat. 2 oder 3 Jahre ist das her, sagt sie. Das Mädchen hatte viele Krampfanfälle, Lungenentzündungen und andere Infekte. Irgendwann hat sich ihr Zustand so weit gebessert, dass die Palliativversorgung in Pause ging. Das Kinderpalliativteam und die Familie sind weiter in Kontakt geblieben. Es verging einige Zeit, in der alles gut zu sein schien. Doch dann haben sie gehört, dass es dem Mädchen wieder schlechter gehe. Die Familie meinte aber, dass sie soweit zurechtkommt. Sie sind mit dem Mädchen öfter in die Klinik gefahren. Das schien auch soweit zu klappen. Bis sich die Mutter des Mädchens meldete und sagte, sie sei sich nicht mehr ganz sicher, ob das etablierte Vorgehen noch das Richtige für das Kind ist. Die Klinikaufenthalte, die seien leidvoll, die Umgebung ungewohnt, ständig kämen neue Leute und das Mädchen werde dauernd gepiekst. Die Eltern wussten nicht, was sie tun sollten. Zu Hause fühlte sich das Mädchen wohler, im Krankenhaus wurde sie besser versorgt, gerade dann, wenn es halt schnell gehen muss. Um eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, die für alle Beteiligten am besten ist, wurde das Mädchen wieder in die Palliativversorgung aufgenommen. Und dann wurde auch ausführlich darüber gesprochen, was möglich ist.
Und dann haben wir, ja, ein bisschen im Nebensatz, nicht wirklich im Nebensatz, aber so ein bisschen vorsichtig anklingen lassen, dass man schon auch in diesem Moment überlegen kann, ob man wirklich in die Klinik geht oder ob man nicht das auch zu Hause aussteht, dass es natürlich das Risiko gibt, dass die Tochter dann auch an dieser schweren Lungenentzündung verstirbt. Aber dass es vielleicht für die Tochter, für die Krankenhausaufenthalte so unendlich leidvoll sind und die auch zwischen den Krankenhausaufenthalten nicht nur wenig Zeit, sondern die auch sehr leidvoll hat mit vielen Krampfanfällen, vielen Lungenproblemen, Sauerstoffbedarf, dass man schon auch in dieser Situation entscheiden kann, man bleibt zu Hause, dann dem Schicksal seinen Lauf lässt und guckt, was kann die Tochter, überlebt sie das oder stirbt sie tatsächlich an dieser Lungenentzündung.
Miriam van Buren hat angeboten, dass ihr Team wieder regelmäßig zur Familie nach Hause kommen würde. Die Entscheidung, die muss aber letztlich die Familie treffen. Anscheinend hatte der Austausch aber etwas in der Familie angeregt. Als es bald wieder soweit war und die Tochter zum wiederholten Mal ins Krankenhaus sollte, entschied sich die Mutter um. Sie wollte ihrer Tochter das Leid ersparen und behielt sie bei sich.
Sie hat ihre Tochter zu Hause unfassbar liebevoll begleitet. Wir waren mit dabei. Wir haben die Symptome, gerade Atemnot und Schmerzen, aber auch Krampfanfälle, mit der Mutter zusammen kontrolliert. Das ging auch total gut, sodass schlussendlich diese Jugendliche tatsächlich zu Hause sterben konnte. Und das war was, was ich so schnell gar nicht erwartet hatte, dass die Mutter so schnell drauf gucken kann und denkt, ja, stimmt, eigentlich ist es dieses Leben zu leidvoll, um es um jeden Preis zu verlängern. Und das, obwohl es für die Mutter unfassbar schmerzhaft war, ihre Tochter gehen zu lassen.
Im Fall von Jana hatte Miriam van Buren das Vertrauen, dass ihre Pflegemutter zu dem damaligen Zeitpunkt ohne das Palliativteam zurechtkommt. Dieser anfängliche Schock bei Ines Bauernfeind, der hatte sie schnell gelegt. Vielleicht, weil sie trotzdem jederzeit das Palliativteam anrufen kann. Vielleicht, weil sie als gelernte Kinderkrankenschwester fachliches Know-how hat und aus ihrem Umfeld jemanden kennt, der ein schwerbehindertes Kind hat. Wo andere Familien schnell die Entscheidungen treffen, mit ihrem Kind ins Krankenhaus zu fahren, versucht das Ines Bauernfeind so gut es geht zu vermeiden. Doch ausgerechnet an Weihnachten vergangenes Jahr kommt es in ihre Grenzen.
Jana hatte ganz viele Symptome und wir konnten aber keine Diagnose dazu stellen. Die Schmerzen waren für mich das Schlimmste, weil Jana sehr viel geschrien hat. Wir haben sehr viel Schmerzmittel ausprobiert, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, es bringt gar nicht, also es bringt nicht viel. Oder du gibst ein Schmerzmittel und nach 3 Stunden, obwohl du erst nach 4 Stunden wieder was geben darfst, hat sie schon wieder angefangen zu weinen. Da habe ich dann auch ganz oft in Freiburg angerufen und da haben wir dann an Heiligabend überlegt, so kann Weihnachten nicht stattfinden.
Das Palliativteam besteht zwar aus Ärztinnen verschiedener Fachrichtungen, für manche Diagnosen und Behandlungen braucht es aber Geräte, die es nur im Krankenhaus gibt. Jana kommt also daraufhin ins Krankenhaus nach Lörrach. Warum es dem Mädchen so schlecht geht, das wissen sie nicht. Sie vermuten, dass das Problem der Blinddarm ist. Da müsste sofort operiert werden. Aber in Lörrach ist kein Chirurg zur Stelle. Mit dem Blaulicht geht es zum Uniklinikum nach Freiburg. Janas Zustand wird schlechter. Sie bekommt Synkopen. Um sie zu stabilisieren, wird sie erst einmal dort behalten. Am ersten Weihnachtsfeiertag ruft Ines Bauernfeind das Kinderpalliativteam an. Wenig später kommt es und hilft bei der Kommunikation zwischen dem Personal der Intensivstation und Ines Bauernfeind. Und das Team ist natürlich gleichzeitig seelische Unterstützung für die Pflegemutter und Jana. Jeden Tag schaut das Palliativteam vorbei und prüft. Kann Jana wieder zu Hause versorgt werden oder muss sie wirklich noch im Krankenhaus bleiben? Es stellt sich schnell heraus, dass der Blinddarm nicht das Problem ist. Was es stattdessen ist, findet das medizinische Personal nicht heraus. Doch bald geht es Jana wieder besser und sie darf das Krankenhaus verlassen. Wenn die beiden Frauen von dem erzählen, was sie zusammen durchgemacht haben, dann merke ich eine Eingespieltheit, gegenseitige Achtung. Ja, es ist auf jeden Fall auch ein tiefes Vertrauen.
Also es ist so, wenn ich anrufe und Frau von Buren dran habe, das passt. Bei den anderen passt es auch. Also das ist nicht, ich hatte noch nie jemand, wo es nicht passt. Aber sie war die Erste, wo uns versorgt hat. Und das finde ich für mich eine ganz andere Bindung wie zu den anderen.
Ja, und ich schätze an Frau Bauernfeind ihr unfassbares Engagement für Jana und ihre humorvolle Art, irgendwie mit Jana durchs Leben zu gehen. Ja, auch ihre humorvolle Art, mit uns irgendwie auf Jana zu gucken.
Also humorvolle nur dann, wenn es ihr gut geht, gell? Also sonst bin ich
auch... Ja, ich kenne auch, kenn auch Frau Bauernfeind, wenn sie irgendwie gestresst ist. Genau. Und so, ne, sie ist gestresst, wenn es Jana nicht gut geht, das ist so. Und dann kann sie auch richtig die Löwin zur Löwin werden.
Heute, als ich mich mit Miriam van Buren und Ines Bauernfeind unterhalte, jedoch nicht. Kein Brüllen, keine ausgefahrenen Krallen. Denn Jana geht's gut. Sie sitzt neben uns, hört dem Gespräch zwischen Ines Bauernfeind, Miriam van Buren und mir zu und gibt gelegentlich glucksende Töne von sich. Dann verlasse ich das Haus zusammen mit Miriam und wir gehen Richtung Auto. Gut 1,5 Stunden Fahrt haben wir noch vor uns. Dabei geht mir durch den Kopf, wie wertvoll Leben ist. Für mich wirkten Jana und Ines Bauernfeind wie ein Team, das sich gefunden hat. Also ich glaube, dass sich die beiden einfach einen tieferen Sinn geben. Für Ines Bauernfeind ist Diana eine Tochter, die sie fordert und manchmal auch verzweifeln lässt. Ich denke, klassisches Eltern-Kind-Ding. Aber sie ist eine Tochter, die trotz ihrer schweren Behinderung viel Liebe und Zuneigung gibt. Und ja, obwohl Jana nicht sprechen kann, hat sie doch einen Weg gefunden, mit ihrer Pflegemutter zu kommunizieren und ihre Gefühle auszudrücken. Davon bin ich auf jeden Fall tief überzeugt. Und Ines ermöglicht Jana ein Leben mit hoher Lebensqualität und gibt ihr ein Zuhause. Ich glaube, dass Jana schon fast 11 Jahre alt geworden ist, das ist ein Wunder. Die Betreuung durch Ines hat sicherlich einen großen Anteil daran. Ebenso wie die medizinische Versorgung.
Bei all dem, was man so über diese Arbeit erzählen kann, unterm Strich ist es ja so, dass wir es hier ganz viel mit Tod und Sterben zu tun haben. Nicht so viel, wie man erstmal denkt, wenn man das hört. Bei uns sterben so etwa ein Kind pro Monat. Ein Kind, ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener von denen, die wir begleiten. Und das ist, wenn man das vergleicht mit Erwachsenen-Palliativteams, lächerlich wenig. Aber es sind halt doch immer Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene, die eigentlich, wenn man mal sozusagen von einer idealen Welt ausgehen würde, ein gesundes, glückliches, 80-jähriges Leben vor sich hätten und die eben viel zu früh sterben. Und das bringt mich und das bringt uns alle immer wieder an unsere Grenzen.
Und schon für mich als Außenstehender ist es ziemlich schwer. Als ich Jana besucht habe, schien ihr Zustand stabil. Während der Arbeit an dem Skript zu dieser Folge habe ich von Miriam van Buren erfahren, dass Jana gestorben ist. Sie hat ihren 11. Geburtstag nicht mehr erlebt. Und obwohl dieses Mädchen eine unfassbar geringe Lebenserwartung hatte, trifft mich die Nachricht unvorbereitet. Ich hatte gehofft, Jana und Ines Bauernfeind unsere gemeinsame Folge vorzuspielen. Und jetzt ist uns der Tod zuvorgekommen. Und auch Linus, der Junge, der am Anfang dieser Folge aus dem Krankenhaus durfte, erlebt nicht mehr, hat mir die Oberärztin erzählt. Solche Nachrichten gehören zu ihrer Arbeit. Sie bleiben aber nicht dort.
Wenn ich nach so einem Erlebnis nach Hause gehe und meine gesunden Kinder sehe und die dann gerade rumpubertieren oder sowas, dass ich total in diesem Leben im Hier und Jetzt wieder ganz rasch irgendwie so verankert werde. Andererseits wissen meine Kinder auch sehr wohl um meinen Job und ich zitiere meine Tochter, die irgendwann sagte, wahrscheinlich interessieren dich deswegen unsere Noten so wenig, weil du immer denkst, es gibt so viel Schlimmeres und irgendwie Hauptsache ihr seid gesund. Und das hat natürlich auch was davon, ne? Wir sind alle in diesen Beruf gekommen, um zu heilen. Also meine Mutter sagt heute noch irgendwie, hallo, du wolltest Kinderärztin werden, weil da die meisten Kinder gesund werden. Irgendwie, und jetzt machst du Palliativmedizin, das passt irgendwie für sie nicht so richtig. Für mich passt es schon, aber es ist tatsächlich so, eigentlich macht man ja Medizin, um Menschen gesund zu machen oder zu heilen. Und insbesondere Kinderheilkunde ist ja ein Fachgebiet, was selten mit Tod und Sterben konfrontiert ist. Die allermeisten Kinder sind ja einfach gesund und haben dann halt kleinere Erkrankungen. Und insofern ist so dieses Kinderheilkunde und Palliativversorgung schon was, was sich erstmal irgendwo widerspricht. Und dann ist es schon auch schwer, dort eine eigene Haltung dazu zu kriegen und so eine Akzeptanz dessen, dass es bestimmte Situationen gibt, da kann ich nicht heilen, da kann ich höchstens begleiten oder dieses Sterben erträglicher machen oder das Leben bis dahin, bis zum Sterben halt so füllen mit Lebensqualität, dass es für das Kind in dem Moment okay ist und für die Eltern oder die Familie im Nachgang sich okay anfühlt.
Ich glaube, dass ich sehr eindrucksvoll demonstriert bekommen habe, dass man Menschen niemals aufgeben sollte. Das klingt jetzt nach einer ziemlichen Binsenweisheit, I know, oder nach einer finalen Moral am Ende eines Disney-Films. Aber die Geschichte zwischen Ines Bauernfeind und Jana zeigt das nun mal ziemlich eindrucksvoll. Diese Bindung der beiden ist besonders, weil sie sich nie aufgegeben haben. Ines ließ sich nie von entmutigenden Kommentaren verunsichern und Jana hat allen Lebenszeitprognosen einen riesengroßen Mittelfinger gezeigt. Ich glaube, dass die Tatsache, dass Jana so alt wurde, auch daran liegt, dass sie ein Zuhause gefunden hat. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass Ines von Jana unglaublich viel bekommen hat. Aus der Sicht des Palli-Teams denke ich, dass ich hier wohl Zeuge einer der schönsten Aspekte der Arbeit geworden bin. Ich habe verstanden, dass Kinderpalliativmedizin einfach so viel mehr als Spritzen geben und gut zureden ist. Wenn du siehst, dass deine Arbeit Leben verlängern kann, ein Leben lebenswert macht, tiefe Verbindungen schafft oder Menschen zusammenbringt, dann frage ich mich, was kann man eigentlich mehr von der Arbeit erwarten? Und warum zur Hölle sollten wir nicht auf Partys genau darüber reden? Jana konnte nicht mit mir sprechen und mir erzählen, wie sie auf ihr Leben blickt, was ihr Sorgen bereitet und ob sie Angst vor dem Sterben hat. Aber Benito kann's. Und den treffe ich in der nächsten Folge.
Lebensqualität ist eigentlich Freude am Leben und nie aufhören, für sein Ziel zu kämpfen, egal was kommt.
Ich habe schon immer gesagt, Benito ist so ein Kämpfer. Das ist Wahnsinn. Also ich glaube, wenn ich das alles durchgemacht hätte, ich glaube nicht, dass ich da noch so eine Lebensfreude hätte, die er an den Tag legt. Also das ist echt, also da bewundere ich ihn sehr dafür, ja.
Jenseits der Schwerkraft ist ein Podcast der Badischen Zeitung mit Unterstützung der Fachstelle für Kur- und Klinikseelsorge im Erzbistum Freiburg in Zusammenarbeit mit dem SAPV-Team der Uniklinik Freiburg. Moderation Lukas Fleischmann. Skript Ralf Würschinger und Lukas Fleischmann. Produktion Escucha, Kultur fürs Ohr. Titelmusik Stefan Winter. Covergestaltung Sophia Wunderling. Mastering Lars Rühmann. Danke für die Koordination, die redaktionelle Mitarbeit und das wertvolle Feedback an Miriam van Buren, Björn Siller, Silke Winkler, Lisa Böttinger und Simone Belderwies.